Ein Rant. Die Tugend des Egoismus. Eine neue Auffassung des Egoismus. Gelesen von Heiner Lenz und Arvid Schall.
Für die meisten lassen sich die Worte egoistisch und moralisch nicht miteinander vereinbaren. Wer nur aus eigenem Interesse handelt, kann sich ja nicht moralische Tugend auf die Fahne schreiben. Oder etwa doch? Autorin und Philosophin Ayn Rand argumentierte bereits in den 1960er Jahren genau dafür. Sie glaubte nämlich, dass unser Egoismus nicht nur natürlich ist, sondern auch die Grundlage für unser moralisches Handeln bildet. In diesen Blinks lernst du ihre kontroversen und zeitlosen Argumente dazu näher kennen. Dabei wird vermutlich mehr als eine deiner moralischen Gewissheiten auf den Kopf gestellt. Doch egal, ob du dem Ganzen zustimmst oder entsetzt den Kopf schüttelst, diese Blinks werden dich zum Nachdenken bewegen.
Blink Nummer 1. Moralisch ist, was Leben fördert.
Manche Leute essen gerne scharf, während einige zu viel Gewürz verabscheuen. Die einen lieben üppige Desserts, die anderen kann man mit Süßkram kaum locken. Doch auf eines können sich alle einigen. Geschmack ist subjektiv. Und genau deshalb nehmen wir solch persönliche Vorlieben nicht allzu ernst. Oder kennst du jemanden, der darauf besteht, dass seine Präferenz für scharfes Essen objektiv richtig ist? Leben und leben lassen, denken wir uns. Aber was ist, wenn es um etwas Ernstes geht? Was ist mit unseren Moralvorstellungen? Sind die auch nur persönliche Vorlieben? Um es anders zu formulieren, ist Moral rein subjektiv oder lässt sie sich mit Fakten untermauern? Rand glaubt, dass es sich bei der Moral um keine Frage des Geschmacks handelt. Was richtig und was falsch ist, ergibt sich vielmehr aus den Gegebenheiten des Lebens. Wie das? Nun, ein Mensch ist ein Lebewesen wie jedes andere und steht daher wie alle Lebewesen zu jedem Zeitpunkt vor zwei Optionen: Leben oder Tod. Und wenn wir nicht sterben wollen, dann entscheiden wir uns natürlich für das Leben. Das mag banal klingen, aber diese Entscheidung ist ausschlaggebend. Denn unser Bekenntnis zum Leben können wir als Maßstab nutzen, um unser Handeln moralisch abzuwägen. Schauen wir uns dieses Argument einmal genauer an. Indem wir uns fürs Überleben entscheiden, bestimmen wir auch einen grundlegenden Wert, unser menschliches Leben. Und mit diesem Wert können wir uns einen natürlichen ethischen Rahmen bauen. Dieser Rahmen ist ganz simpel. Gut ist, was unserem Leben dient, und schlecht ist, was unser Leben bedroht. Das klingt doch ziemlich einfach. Aber das Problem ist, dass wir nicht immer wissen, welche Handlungen uns beim Leben und Überleben helfen und welche uns gefährden. Gute Instinkte allein genügen nämlich nicht, um giftige Beeren von Essbaren zu unterscheiden oder wahre Freunde von Verrätern. Das sind Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss. Mit anderen Worten, um zwischen den guten Dingen, die unser Leben erhalten, und den schlechten Dingen, die unser Überleben bedrohen, zu entscheiden, müssen wir unsere Vernunft einsetzen.
Wir sehen, es lässt sich ganz einfach und objektiv unterscheiden, ob etwas moralisch richtig oder falsch ist, nämlich mit der Frage, ob es dem eigenen Leben dient.
Zwar kann es immer passieren, dass wir uns irren und für die falsche Option entscheiden, doch das ändert nichts an den Tatsachen der Moral. Einige Entscheidungen sind objektiv gut für uns und manche objektiv schlecht.
Blink Nummer 2. Egoismus. Doch nicht so schlecht.
Gerade haben wir uns ein grundlegendes und objektives moralisches Prinzip erarbeitet. Da wir dem Leben verpflichtet sind, ist alles, was unser Leben schützt, moralisch gut. Und alles, was es gefährdet, moralisch schlecht. Dieser ethische Grundsatz klingt simpel. Aber er unterscheidet sich erheblich von dem, was viele glauben. Orthodoxe Moralvorstellungen lehren uns nämlich, dass die moralischste Handlung stets die am wenigsten egoistische ist. Mit anderen Worten, die meisten von uns denken, dass gute Menschen stets selbstlos handeln, während schlechte Menschen nur eigennützige Zwecke verfolgen. Doch Rand argumentiert, dass das eine falsche Auffassung von Moral ist, denn sie ignoriert unsere natürliche Verpflichtung, auf unsere eigenen Interessen zu achten. Laut der Autorin ist jeder Mensch ein Selbstzweck. Das ist ein alter Gedanke aus der Moralphilosophie, aber im Kontext der eigennützigen Moral bekommt er eine neue Bedeutung. Was bedeutet es für uns, Selbstzweck zu sein? Dass jeder Mensch einen Wert an sich besitzt. Ein Mensch existiert also nicht, um die Zwecke anderer Menschen zu erfüllen, er existiert für sich selbst. Und aus diesem Prinzip können wir gleich zwei Dinge ableiten. Erstens existieren andere Menschen nicht, um uns glücklich zu machen, und zweitens existieren wir nicht, um andere Menschen glücklich zu machen. Stattdessen hat jeder Einzelne die Verantwortung, für sein eigenes Wohl zu sorgen. Und nur nach diesem Prinzip, glaubt Rand, kann man wirklich moralisch leben. Diese Idee mag zunächst ein bisschen verwirren. Wenn es moralisch ist, seine eigenen Interessen zu verfolgen, heißt das, dass alles, was einem gefällt, moralisch richtig ist? Ganz und gar nicht. Denn nicht alles, was uns gefällt, ist auch wirklich in unserem Interesse. Schließlich haben Menschen nicht nur rationale Wünsche, sondern auch gefährliche Launen. Moralisch zu handeln, muss man daher trotzdem einige wichtige Entscheidungen treffen. Moralisch zu leben heißt also, eine ziemliche Last zu schultern. Es bedeutet auch, von seiner Vernunft Gebrauch zu machen. Denn wenn wir ständig unseren irrationalen Trieben nachgehen, schaden wir uns selbst und vernachlässigen somit die Verpflichtung, die wir gegenüber unserem eigenen Leben haben.
Um es noch einmal ganz deutlich zu machen: Egoismus ist moralisch gut, solange er rational ist und unserem eigenen Überleben dient.
Wenn wir also unsere Vernunft einsetzen, um nach unserem wahren Eigeninteresse zu leben, verfolgen wir das höchste moralische Gut.
Blink Nummer 3. Richtig helfen heißt, den Richtigen zu helfen.
Stell dir vor, du bist glücklich mit deiner großen Liebe verheiratet. Plötzlich wird dein Partner mit einer schweren Krankheit diagnostiziert. Du bist verzweifelt. Aber zum Glück hast du über die Jahre viel Geld angespart, mit dem du nun die lebensrettende Behandlung gerade so bezahlen könntest. Aber wäre es richtig, das zu tun? Was wäre, wenn man mit deinem Geld das Leben von 10 Menschen retten könnte, die an einer anderen Krankheit leiden? Viele Menschen würden sagen, dass die moralischste Entscheidung die am wenigsten egoistische ist. Doch wie wir gelernt haben, geht es bei einer wirklich moralischen Entscheidung gar nicht um Selbstlosigkeit. Wenn du zwischen dem Leben deines Mannes und dem Leben von 10 Fremden wählen müsstest, wäre es gleichermaßen vernünftig wie eigennützig, deinen Lebenspartner zu retten. Und das macht es, wie wir gesehen haben, auch zur moralisch richtigen Entscheidung. Aber Moment mal, wäre es nicht trotzdem gut, deine eigenen Bedürfnisse hinter die der anderen zu stellen und richtig das Leben deines Partners für das von 10 anderen zu opfern? Nun, nicht laut Ayn Rand. Wenn du nämlich 10 beliebige Menschen rettest, nimmst du einen für dich geringen Wert, das Wohlergehen von Fremden, wichtiger als einen größeren, das Wohlergehen deines Ehepartners. Und das ist genau das, was man als moralisches Opfer bezeichnen würde. Du opferst etwas, das für dich einen höheren Wert hat, im Austausch gegen etwas mit niedrigerem Wert. Doch solche Opfer sind irrational und schaden deinen eigenen Interessen. Und deshalb sind sie unmoralisch. Denn natürlich hast du ein rationales, egoistisches Interesse am Weiterleben deines Partners. Du genießt seine Gesellschaft und du willst das Beste für ihn. Sein Wohlergehen beeinflusst auch dein Glück. Kurz gesagt, du liebst ihn. Doch diese Liebe ist kein selbstloses Gefühl. Im Gegenteil, sie ist persönlich und egoistisch. Und das ist auch gut so. Unsere egoistischen Interessen schließen nämlich automatisch die Interessen der Menschen ein, die uns wichtig sind. Es ist also keine Aufopferung und es ist nicht selbstlos, sich um Menschen zu kümmern, die wir lieben.
Es ist also moralisch richtig, Menschen, die uns wichtig sind, aus eigennützigen Gründen zu helfen. Vor allen anderen.
Für Fremde empfinden wir nicht dieselbe egoistische Zuneigung und wir sollten auch nicht so tun, als ob. Es ist okay, Menschen in Notlagen so gut wie möglich zu helfen, doch du solltest dabei niemals deine eigenen Interessen aus falschem Pflichtgefühl opfern.
Blink Nummer 4. Der Kapitalismus schützt unseren Egoismus.
Bisher haben wir die Tugend des Egoismus auf einer persönlichen Ebene betrachtet. Aber wie sieht es auf der gesellschaftlichen Ebene aus? Ist kollektiver Egoismus gut? Und noch wichtiger, funktioniert er überhaupt als Gesellschaftsprinzip? Rand beantwortet beide Fragen mit Ja. Es gibt eine Gesellschaftsstruktur, die Menschen dazu ermutigt, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und gleichzeitig anzuerkennen, dass andere das Recht haben, dasselbe zu tun. Und diese Struktur basiert auf Handel. Die Händlerin ist ein natürliches Beispiel für eine rationale, eigennützige Bürgerin. Sie arbeitet effektiv auf ihre Ziele hin. Sie stiehlt nicht von anderen, sondern bekommt nur, was sie verdient. Und sie behandelt andere weder als Herren, denen man dienen muss, noch als Untergebene, über die man befehlen kann. Für Rand gibt es nur ein politisches und wirtschaftliches System, das eine Gesellschaft aus Händlerinnen und Händlern optimal fördert. Purer, unregulierter Kapitalismus. Sie hält Kapitalismus auch für das System, das sich am besten mit unseren Naturrechten vereinen lässt, also den universellen Rechten, die sich aus der menschlichen Natur ergeben und auf denen unser Zusammenleben aufbaut. Warum funktionieren Kapitalismus und Naturrechte so gut miteinander? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst anschauen, was es überhaupt bedeutet, Rechte zu haben. Im Grunde genommen ist ein Recht ein Rechtsanspruch. So haben amerikanische Bürger laut den Gründervätern das Recht, alles zu tun, was die Rechte anderer nicht verletzt. Die Unabhängigkeitserklärung basiert darauf, dass alle Menschen frei geboren sind und von der Gesellschaft nicht zum Gehorsam gezwungen werden können. Da man die Bürger nicht zwingen kann, gegen ihren Willen zu handeln, hat sich die amerikanische Gesellschaft in eine andere Richtung entwickelt. Statt durch brutalen Zwang wurde der soziale Zusammenhalt auf andere Weise gewährleistet, durch die Entstehung des Kapitalismus. Ein kapitalistisches System appelliert an das rationale wirtschaftliche Eigeninteresse der Bürger. Man ermutigt sie, rationale, eigennützige Beziehungen einzugehen, die sowohl jedem Einzelnen dienen, als auch zum Wachstum der Gesellschaft als Ganzes beitragen. Das kapitalistische System beruht auf einer Gesellschaft von Händlern, die durch Handel prosperiert. Wir haben bereits gelernt, dass und warum rationale, eigennützige Handlungen moralisch richtig sind. Was also folgt daraus? Dass der auf rationalen, eigennützigen Handlungen basierende Kapitalismus ein moralisches, sozioökonomisches System ist.
Es ist also moralisch richtig, Menschen, die uns wichtig sind, aus eigennützigen Gründen zu helfen. Vor allen anderen.
Ein kapitalistisches System kann niemanden zu etwas zwingen und tut dies auch nicht. Im Kapitalismus wird jeder Mensch als Selbstzweck betrachtet, mit eigennützigen Interessen und natürlichen politischen Rechten, die niemals angegriffen werden können.
Blink Nummer 5. Eine gute Regierung regiert wenig.
Auch eine kapitalistische Gesellschaft braucht eine Regierung. Denn schließlich kann man sich nicht darauf verlassen, dass alle Menschen die Rechte ihrer Mitbürger respektieren. Manche stehlen, manche morden, manche schließen Verträge ab, die sie nicht einhalten. Die Funktion der Regierung ist es, die Gesellschaft zu regulieren. Sie soll sicherstellen, dass niemand die Rechte anderer verletzt und Strafen verteilen, wenn es dazu kommt. Die ideale Regierung einer kapitalistischen Gesellschaft tut nicht mehr als das. Sie besteuert die Menschen nicht zwanghaft. Sie reguliert nicht ihr Privatleben. Kurz, sie lässt die Bürger tun und lassen, was sie wollen, solange sie dabei die Freiheit ihrer Mitbürger respektieren. Allerdings nehmen sich Regierungen oft mehr heraus, als nur unsere Rechte zu schützen. Im Jahr 1960 kandidierte die Demokratische Partei in den USA mit einem Programm, das einen tiefgreifenden Wandel im politischen Denken markierte. Zuvor hatten sich die Rechte der Amerikaner vornehmlich auf Freiheiten bezogen, wie das Grundrecht auf Leben, Freiheit und Streben nach Glück. Doch in den 60ern forderten die Demokraten plötzlich viele neue Rechte ein. Unter anderem erklärten sie nützliche und lukrative Arbeit sowie medizinische Versorgung und die Chance, gute Gesundheit zu erlangen und zu genießen, zu Grundrechten. Ein Job und medizinische Versorgung sind angenehme Dinge, sicher. Aber sie als Rechte einzuführen, ist sehr gefährlich. Warum? Weil diese neuen Rechte nicht nahtlos an die alten, etablierten Rechte anknüpfen. Im Gegenteil, sie unterminieren die alten Rechte und ersetzen sie am Ende. Betrachte das Ganze mal aus dieser Perspektive. Um jedem Bürger eine kostenlose medizinische Versorgung zu bieten, muss der Staat einige Menschen besteuern, deren Geld er dann für andere ausgibt. Doch im Kapitalismus hat jeder Bürger das Recht, mit seinem Einkommen zu verfahren, wie er es für richtig hält. Was wird also aus diesem Recht, wenn die Bürger gezwungen sind, die Rechnungen anderer zu subventionieren? Es verschwindet. Das Recht auf finanzielle Selbstbestimmung und das Recht auf kostenlose medizinische Versorgung können nicht einfach nebeneinander existieren.
Halten wir noch einmal fest. Die Funktion der Regierung sollte darauf beschränkt sein, unsere Grundrechte zu verteidigen.
In allen anderen Belangen sollten die Befugnisse der Regierung begrenzt werden. Denn nur so erhalten wir eine Gesellschaft, die unsere wahren Rechte und unser rationales Eigeninteresse respektiert.
Blink Nummer 6. Keine Angst vor einschüchternden Argumenten.
Es ist nicht gerade angesagt, sich für Kapitalismus einzusetzen. Auch mit der Verteidigung von Egoismus gewinnt man selten Freunde. Wenn du deine Meinungen also nach Beliebtheitsgrad auswählst, solltest du die Argumente aus diesen Blinks besser schnell vergessen. Doch womöglich zählst du zu jenen Menschen, die ihre Prinzipien auf ganz fundamentalen Tatsachen aufbauen. Vielleicht hast du die Sache durchdacht und bist zu dem Schluss gekommen, dass Egoismus tatsächlich moralisch richtig ist. Und eventuell hältst du auch den Kapitalismus für das einzige Wirtschaftssystem, das mit echten politischen Rechten vereinbar ist. Was jetzt? Nun, dann solltest du dich darauf vorbereiten, einen ganzen Haufen schlechter Gegenargumente abzuwehren. Wenn du Glück hast, versuchen deine Gegner, mit dir zu diskutieren. Oft werden sie aber eine hinterhältigere Taktik anwenden. Denn eine der einfachsten Möglichkeiten, eine Diskussion hierzu gar nicht erst zuzulassen, ist, die Gegnerin als unmoralisch abzutun. Noch effektiver ist es, diese vor die Wahl zu stellen. Entweder sie schließt sich der korrekten, orthodoxen Denkweise an, oder sie entlarvt sich selbst als grausam, kaltherzig oder unrettbar ignorant. Rand nennt diese Taktik Argument der Einschüchterung. Obwohl es sich dabei weniger um ein Argument handelt, als um eine Methode, die gesamte Argumentation zu untergraben. Deine Gegner versuchen damit, Analyse und Debatte gänzlich zu umgehen. Das Argument der Einschüchterung funktioniert im echten Leben ganz ähnlich wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Dabei verkaufen zwei Trickbetrüger einem Kaiser nicht existierende Kleider, indem sie ihm weismachen, dass nur aufrichtige Menschen ihre Arbeit sehen können. Der König sieht die Kleider natürlich nicht, getraut sich aber nicht, das zuzugeben. Also lässt er sich von den Trickbetrügern in sein neues, nicht vorhandenes Gewand wickeln und geht seines Weges. Als der nackte Kaiser schließlich vor sein Volk tritt, hat auch dieses zu viel Angst zu sagen, dass es die Kleider nicht sehen kann. Stattdessen versuchen seine Untertanen, sich gegenseitig mit Komplimenten zu übertrumpfen. Bis ein Kind endlich ausruft, dass der Kaiser ja völlig nackt sei. Was hoffen Leute, die das Argument der Einschüchterung nutzen? Dass du dich genau wie der feige Kaiser und seine Untertanen zur Zustimmung drängen lässt. Wenn du ihre Behauptungen in Frage stellst, entlarvst du dich als unmoralische Person, die das magische Gewand als einzige nicht sehen kann.
Was wir davon mitnehmen können? Freidenker, die kontroverse Dinge wie Egoismus und Kapitalismus verfechten, sollten sich gegen argumentative Einschüchterung wappnen.
Am besten reagierst du mit der ganzen Aufrichtigkeit des einzigen ehrlichen Kindes aus dem Märchen. Ein gut fundiertes Moralprinzip und Mut zur Wahrheit statt Mitläufertum sind nämlich die besten Waffen gegen Einschüchterungen dieser Art.
Das war unsere Kurzfassung des kontroversen Klassikers Die Tugend des Egoismus von Ayn Rand. Rand ist davon überzeugt, dass Moral eine objektive und natürliche Grundlage hat. Unsere Wertschätzung des Lebens zwingt uns, auf unsere eigenen Interessen zu achten. Egoismus ist also nicht nur nicht schlimm, er ist moralisch. Was heißt das für uns und unsere Gesellschaft? Dass wir anderen zwar helfen sollten, wenn wir können, aber niemals unsere eigenen für die Bedürfnisse anderer opfern sollten. Es bedeutet auch, dass das freie kapitalistische System des Westens, das den Eigeninteressen der Bürger einen hohen Stellenwert einräumt, grundsätzlich moralisch ist. Also, schlägst du dich auf die Seite der Egoisten oder hältst du Rands Moralprinzip für fehlgeleitet? Wie auch immer du dich entscheidest, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.